Also legal ist es sicherlich, aber es gibt keine ununterbrochene Kette von Schritten aus dem Handbuch des ehrbaren Kaufmanns, die von der Ausgangssituation zur Endsituation führt.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hi Felix. Urlaub vorbei, wieder da. Du warst ja schon wieder da. Es gab ja schon eine Folge.
Stimmt.
Eine.
Wir haben heute einen Werbepartner und ich würde vorschlagen, ich spreche mal kurz die Werbung ein.
Ich höre zu.
Diese Episode des Blindflugs wird präsentiert von NovoSafe, einem Spezialisten für Einbruchsschutz für Haus, Wohnung und Firma, zudem auch für Weinkeller. Sobald sich ein Einbrecher nähert, reagiert die Technik sofort, Sirene an, Alarm aufs Handy und direkte Meldung an die Alarmzentrale, die im Ernstfall die Polizei ruft. Die Technik schützt zuverlässig, ist mit internationalen Designpreisen ausgezeichnet und fügt sich unauffällig ins Zuhause ein. Blindflughörer erhalten eine unverbindliche Beratung und schützen ihr Zuhause 10% günstiger. Einfach den Code BLINDFLUG per SMS oder WhatsApp an 0151 2026519 schicken. Und wenn das zu schnell war, dann könnt ihr einfach 15 Sekunden zurückspulen und dann könnt ihr das nochmal hören, die Nummer. Soweit unser Werbepartner.
Coole Idee.
Ja, ich hatte natürlich mit denen gesprochen, die haben halt einen gewissen Zusammenhang zwischen Sicherheitsbedürfnis und dem Vorhandensein von Weinkellern.
Verstehe ich total. Macht ja irgendwie Sinn, wa? Ja,
es ist schon was dran. Wir haben neulich schon mal drüber gesprochen, ich habe neulich mit anderen nochmal drüber gesprochen, dass ganz oft Leute ja auch sagen, naja, ich sammle ja nicht Chateau Lafite. Bei mir wissen die Diebe ja gar nicht, was sie klauen sollen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Diebe mögen vielleicht keine Ahnung von Wein haben, aber die haben immer so lustige Ideen, wie sie sich schlau machen, ohne sich schlau zu machen. Die klauen einfach die Holzkisten. Und wenn dann noch Platz ist und Zeit, dann klauen sie die Einzelflaschen aus der Ecke, wo die meisten Holzkisten waren. Überleg mal kurz, was das in deinem Weinkeller für eine Auswirkung hat. Dann kommst du zu sehen, so Farbe entweicht.
Verdammt. Ja, in dem Fall macht sowas dann schon ein bisschen Sinn.
Ja. Klar. Und die andere Geschichte, da sprach ich mit dem Werbepartner drüber, das ist ein bisschen trauriger. Wir sitzen hier ja gerade, wir teilen uns das Wohnzimmer mit 180 Flaschen Wein, weil ich gerade...
Wir teilen uns das Wohnzimmer mit 180 Flaschen, so schön. Wein ist immer richtig,
stimmt. Weil ich aus zwei Weinkellern einen mache. Ich habe den einen jetzt endlich gekündigt, den Mietkeller, und ziehe jetzt bei euch vollständig ein, weil es ein bisschen weniger Flaschen sind, umzuziehen. Vielleicht klappt es. Aber als der... mein Mietweinkeller ist verkauft worden, also das Unternehmen ist verkauft worden. Und dann gab es offensichtlich eine kleine Sicherheitsleck. Und dann kam der Anruf, alle Mieter der Weinfächer bitte einmal einrücken und bitte mal checken, wir hatten einen Vandalismusvorfall.
Oh.
Da war ich wach.
Ja, verstehe ich total.
Das kann ich sehr nachvollziehen. Das andere Risiko neben Diebstahl, weil du kannst ja, vielleicht weißt du nicht, was du klauen sollst, aber...
Aber kaputt machen kannst du auf jeden Fall alles.
Und in wenigen Sekunden.
Ja.
Einfach mal so ein Regal umschmeißen.
Ja, geht echt schnell. Krass.
Als ich klein war, da gab es noch so eine Situation, da sind Leute irgendwo eingebrochen und dann waren sie ganz frustriert, weil sie nichts gefunden haben. Und dann haben die Zeitansage in Timbuktu angerufen und den Hörer daneben gelegt.
Damit das richtig teuer wird.
Das waren 86.000 Euro oder sowas, weil die 4 Wochen Urlaub waren oder D-Mark noch. Und seitdem gibt es aber irgendwie so eine Automatik bei Festnetzanschlüssen, dass tatsächlich ab einer gewissen Zeit die Verbindung einmal kurz unterbrochen wird. Glaube ich. Ist unnützes Halbwissen. Egal. Legen wir los, wir würfeln, würde ich sagen.
Ja, los.
4.
Pasch. Nee, Pasch ist ja klar.
3.
6. Ich fange an. Geh ich mal Wein holen, oder?
Jawohl. Ja.
So. Schön wieder zu trinken mit Felix. Jetzt trinken wir was Weißes. Es ist schon gekühlt. Und es ist Emilio Royo Ribeira. Einer von den ganz großen Winzern, sehr klein, irgendwie sehr beliebt. Ich bin sehr gespannt. Ich hab's, weiß ich gar nicht, ob ich schon mal getrunken habe. Aber ich bin sehr gespannt, wie es uns gefällt und lass uns schauen. So, ich sitze.
Sitzen wohl.
Ein bisschen kalt vielleicht, aber... Naja gut, ist aber kein Rotwein.
Ja.
Da würde ich Ärger kriegen, wenn es so kalt ist und so beschlägt. Jetzt, wo es schon wieder draußen kühler ist, langsam. Richtig kalt fast.
Rotweinwetter, ja.
So was Altes und was Neues. Beides zum gleichen Thema.
Ja.
Macht ja Sinn, weil haben wir seitdem gehabt. Champagner-Pop-Up Part 1 vorbei. Ja.
Wie war's?
23. 24. August. Sehr schön. Ich mochte es total gerne. Wir hatten erstaunlich viele Leute vom Blindflug dabei. Mhm. Extra angereist aus Halle, aus Wiesbaden und der Ecke da unten, Frankfurt, irgendwie war das wirklich toll. Die haben auch wirklich ordentlich, Berliner Jungs waren natürlich auch da. Mhm. Alle hatten viel Spaß. Fürs erste Mal bin ich mehr als zufrieden. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, war, kann man gar nicht anders sagen.
Ja.
Es war ein bisschen doof, also dafür, dass wir quasi den ersten Tag war es kalt und wir hatten fast nur für draußen sozusagen geplant. Das war ein bisschen schwierig. Und da mussten wir haben wir ein bisschen quasi eingebüßt, glaube ich. Ja. Dann hatten wir, was man auch sagen muss, wir waren ausverkauft, beide Tage jeweils mit 150 Tickets, waren immer nochmal Zuläufer dabei. Wir waren also bei 160, 165 Leuten am Abend, wirklich schön. Und wir haben festgestellt, wir hätten ein bisschen mehr gekonnt, also rein von der Kapazität her und auch vom Feeling her, was wir jetzt dann beim nächsten Mal auch machen, erzähle ich gleich. Zwei wahnsinnig schöne Abende mit einer guten Liveband, das hat uns gut gefallen. Wenn man jetzt die eigenen Maßstäbe ansetzt sozusagen und sagt, was können wir noch besser machen, müssen wir sagen, haben wir es jetzt fürs nächste Mal. Das machen wir also. Wir machen also einen neuen Part, ja, nachdem wir festgestellt haben, der Bedarf ist anscheinend da. Mhm. Der Bedarf am Champagner trinken besteht. Und der Bedarf am guten Champagner trinken zu guten Preisen besteht auch. Das muss man ja klar sagen. Das haben wir auch im Nachhinein nochmal gehört. Das wussten wir vorher, das haben wir auch schon gesagt, wir haben wahnsinnig gut kalkuliert.
Ja.
Also wir haben, also was heißt gut kalkuliert? Wir haben für uns wahnsinnig schlecht kalkuliert und für die Trinker wahnsinnig gut. Das heißt, wir waren wirklich nicht billig, aber günstig für Champagner. Also gerade für Champagner sozusagen im Offenausschank waren wir wirklich
preiswert.
Oh Gott, das ist auch kein richtig schönes Wort, aber gut. Ja. zusammen mit Thomas und seinem Koch haben wir dann natürlich da auch noch das Essen schön eingebunden und sowas. Das war super mit den Austern, Currywurst, Schinken, Käse, Oliven und alles, was du so brauchst. Das hat alles wirklich schön funktioniert. Ich hatte viele Leute, die sehr viel Interesse sozusagen hatten, sich an Sachen durchzuprobieren. Da war ich nicht erstaunt, sondern es hat mich erfreut. Ja? Die großen Flaschen sind natürlich, also wie wird es war? Ich meine, die waren auch sehr, sehr günstig kalkuliert, aber man muss klar sagen, eine große Flasche muss man sich leisten wollen und können. Ja. Und mit mehreren zusammen, wir hatten ein paar, die haben sich Flaschen zusammengegönnt und sowas. Das funktioniert schon, da gingen auch ein paar gute Sachen raus, kann man gar nicht anders sagen. Erstaunlich. Aber im Großen und Ganzen haben die Leute Bock, Sachen zu probieren, um dann zu sagen, okay, können wir ja auch vielleicht nochmal selber uns kaufen, ist was Besonderes, nochmal, also was ein bisschen was Besonderes oder sowas, ja. Mhm. Daran hatten sie echt viel Spaß. Und darauf haben wir festgestellt, Mann, also, machen wir nochmal. Mhm. Machen wir einfach nochmal. Wir haben das finanziell gut über die Runde gebracht. Das, also kann man ja sagen, wir haben keinen Plus gemacht wirklich, sondern wir haben jetzt mit dem, was wir gemacht haben, das lief super. Wir sind nicht ins Negative gelaufen. Wir haben alle glücklich gemacht. Wir haben uns selber glücklich gemacht. Es ist jetzt keine Cash-Cow, soll es auch nie gewesen sein. Also das war nie der Ansatz. Ja, wir wollten uns damit nicht reich machen, sondern wir wollten euch uns sozusagen den Champagner näher bringen und möglichst viele Champagner näher bringen. Und deswegen machen wir es jetzt am 19., 20. Dezember, ist also noch ein Stück hin, kurz vor Weihnachten, machen wir das nochmal.
Diesmal dann aber so, dass auch ein bisschen Geld übrig bleibt.
Da hoffe ich doch.
Also der erste Durchgang war so, okay, aber ich glaube,
ein bisschen was muss bleiben.
Ich glaube, dass man auch nicht vergessen darf, dass in vielen anderen Bereichen wird mittlerweile schamlos zugelangt.
Ja, aber wie, Mann. Aber.
Und deswegen denke ich immer,
können wir auch was aufschlagen, ohne schamlos zu sein und so dass es für alle immer noch gut und fair ist, glaube ich.
Auch. Wie sagt dein Freund, es gibt keinen Ersatz für Umsatz, aber ohne Gewinn macht er keinen Sinn.
Ja, so. Oh, schön.
Ja.
Schön, muss ich mir merken. Das ist eine schöne Sache. Dann erzähle ich euch ja mal, also dann erzähle ich dir nochmal, weil du es ja auch noch nicht weißt, sozusagen das neue, ist ein Anführungszeichen neue Konzept, ist kein wirklich neues Konzept. Wir machen es jetzt, wie gesagt, am 19. 20. immer extra kurz vor Weihnachten, weil wir uns gedacht haben, Mensch, da habt ihr hoffentlich die meisten Weihnachtseinkäufe schon hinter euch. Habt noch mal Bock, ein bisschen auszuspannen und mit ein bisschen euch mit gutem Champagner die Kehle zu befeuchten oder auch ein bisschen betrunken sein zum Schluss.
Ja.
Erste Änderung wäre deshalb, länger bleiben ist mehr als erwünscht. Ja? Mhm. Das heißt, wir machen natürlich ab 18 Uhr die beiden Tage auf. Mhm. Es gibt noch einen Sonderfall, den erkläre ich noch später. Beide Tage ab 18 Uhr auf. Man kann aber natürlich kommen, wann man will und bitte natürlich so lange bleiben, wie man will. Das Essen wird deutlich länger als warme Küche da sein. Also bis 23.30 Uhr lassen wir die warme Küche offen sozusagen und danach dann Barfood. Cool. Das heißt, wir haben aber wirklich die Erwartung, wir haben nicht die Erwartung von euch, wir wünschen uns von euch, dass ihr einfach länger bleibt und mit uns tanzt. Deswegen gibt es diesmal dann auch keine Liveband, sondern einen DJ. Oder eine DJ. Je nachdem, das müssen wir mal schauen, was sich da ergibt. Und wir sind sehr gespannt. Werden wir was Gutes finden, was uns hoffentlich dann viel Spaß macht. Also erste Erinnerung, mehr Musik, mehr Tanz, mehr Fun, mehr trinkbarer Champagner.
Schön.
zweite Erinnerung, wir ändern die Kategorien des Eintritts so insoweit, um sozusagen da schon mal den Leuten die Möglichkeit zu geben, unterschiedlich einzusteigen, je nachdem, wie man Bock hat. Das normale Ticket wieder, wir machen es wieder mit dem Eintrittsticket immer noch mehr, um zu sagen, wir wissen, wie wir planen müssen mit dem Essen und dem ganzen Kram. Wir limitieren das weiterhin, wir gehen ein bisschen höher als beim letzten Mal, aber wir limitieren es weiterhin. Wir machen das normale Eintrittsticket wieder mit 29 Euro, inklusive einem Glas Winzerchampagner, wirklich hervorragend. Wir haben es probiert, ich sage euch nicht vorher was. Wir haben zusammen ausgesucht mit unserem Partner für Winzerchampagner, die wir mit dazu genommen haben, weil die großen, dicken Dinger haben wir alle selbst. damit können wir ja wirklich gut reinhauen, aber für die Winzerchampagner-Sachen haben wir Champagner-Characters aus München mit dazu genommen. Und da haben wir wirklich, ich fand den ganz hervorragend aus wirklich vielen Flaschen mit rausverkostet. Ganz, ganz toll, absoluter Winner. Geht als Winzerchampagner quasi mit in das Glas. Lasst euch überraschen, was es ist vor Ort. Es wird auf jeden Fall spannend. Vielleicht teasert was schon. Nee, ich teasere es nicht vorher. Lasst es euch, genießt es, wenn ihr jetzt das Glas kriegt und da freut euch.
29 Euro kostet das
Ticket. 29 kostet das normale Ticket.
Dann kann man auch irgendwie glücklich sein, wenn man ein schönes Glas Champagner kriegt dabei und alles ist gut.
Nächstes Ticket. Für die, die quasi schon mal ein bisschen höher einsteigen wollen, die zahlen dann 59 Euro und die kriegen ein Glas Dom Perignon 2015. Auch schön fair gerechnet, kann sich jeder mal durchrechnen, immer noch mehr als fair, da kann man, kann man sehr, sehr anständig mal ein Glas Dom trinken, wenn man will, mit dem Eintritt dazu ist das alles mehr als fair. Also die Überlegung ist, steigt ihr normal ein oder mit einem Glas Dom, zahlt ihr entweder 29 oder 59 Euro und könnt euch überlegen, was ihr trinken wollt zum Anfang. Und ich meine, den Dom könnt ihr auch später trinken, aber beides ist möglich.
Schön.
Ich hab mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das euch uns allen ein bisschen einfacher und netter machen kann. Und das Erste, was mir auffiel, war, die Leute haben sich tatsächlich, habe ich schon gesagt, die Leute haben sich gern durchprobiert. Also war die erste und einfachste Überlegung erstmal zu sagen, wir machen erstmal mehr offene Champagner. Damit wir deutlich mehr Sachen haben, durch die man sich durchverkosten kann. Ich bin jetzt bei etwas über 20 offenen Champagnern, werde mich da jetzt nicht knallhart festlegen, vielleicht wären es 21 oder 25, irgend sowas in der Richtung. Ja? Und um euch und uns das einfach zu machen, auch beim Verkosten, haben wir das jetzt mal ein bisschen eingeteilt. Ich habe also ein paar Kategorien gebastelt und dazu ein paar Champagner aufgestellt, die preislich pro Kategorie immer ein bisschen teurer werden. Klar, damit man mal gucken kann, von einfach bis ganz teuer. Ja? Das heißt, wir fangen irgendwie bei 15 Euro das Glas an und enden dann je nach Kategorie bei 60, 70, 80 oder sowas, oder manchmal bei 50, je nachdem, was die Kategorie sozusagen in dem Fall hergibt oder was ich denke, was Sinn macht zu verkosten. Also, Kategorien. Klar, klassische Cuvées. Da habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, das in Chardonnay und Pinot dominierte Cuvées einzuteilen, sondern da nur mal die klassischen Cuvées mit wirklich schönen Champagner in der klassischen Zusammensetzung drin, damit man sich da so ein bisschen durchprobieren kann. Dann natürlich klar Blanc de Blanc, also schön Chardonnay 100%, damit man auch da nochmal fünf verschiedene Champagner hat, durch die man sagen kann, da ballere ich mich mal durch, wenn man Bock drauf hat und gucke, was da ist. Blanc de Noir, also reine Pinots oder Pinot Meunier, also aus roten Trauben und natürlich, weil es lief erstaunlich gut, Rosé. Rosé lief erstaunlich gut und Rosé leben die Menschen tatsächlich viel mehr, als man denkt. Obwohl, man denkt es schon.
Man denkt es schon.
Man denkt es schon. Rosé läuft also wirklich gut. Haben wir also vier Kategorien. Entschuldigung, ich spiele ja schon wieder mit den Flaschen am Daumen.
Man hört das.
Genau. Man hört das, ja. Vier Kategorien mit mindestens mal über 20 offenen Champagnern. Ja? Durch die man sich schön komplett durchprobieren kann. Und dann bleibt die große Champagnerkarte natürlich bestehen.
Schön.
Und weil es noch nicht genug ist, haben wir uns gedacht, für die, die Bock haben, machen wir am Freitag, dem 19., noch mal was Besonderes. Und zwar, Felix?
Blindflug.
Live. Mit euch vor Ort, wenn ihr Bock habt.
Haben wir Freitag, den 19. gesagt?
Ja.
Weil ich habe extra meinen Urlaub verkürzt. Ich bin nämlich eigentlich schon wieder nicht da während dieser Geschichte. Und jetzt habe ich mir einen neuen Flug gebucht und komme extra früher wieder. Ja, Blindflug live. Wir werden zu dritt da mit euch, aber nicht mit schwarzen Gläsern. Das hätte die Kosten, glaube ich, extrem in die Höhe getrieben.
Genau. Das heißt, wir nehmen die schwarzen Gläser zu vorne, ja. damit das Sinn macht. Ja.
Ja.
Wir bleiben bei der gleichen Aufteilung, wie wir sonst immer machen. Jeder von uns bringt eine Flasche mit, bei der er denkt, die würde uns anderen schmecken.
Genau.
Und natürlich erzählen wir quasi weiterhin genauso deine Geschichte vor Ort und lassen uns was einfallen.
Aber eben mit, das heißt, wir bringen nicht eine Flasche mit, sondern drei.
Genau.
Und ihr müsst aus weißen Gläsern probieren, weil die schwarzen, die wir benutzen, kosten, glaube ich, 39 Euro das Stück. Das ist ein bisschen schwierig, dann stehen die da den ganzen Abend rum und wahrscheinlich stehen am Ende dann da zwei rum, wo ihr das dann abgestellt habt.
Und so. Das machen wir nicht. Die Anzahl der Tickets ist begrenzt, ja, also da müsst ihr natürlich wirklich, weil wir wollen das in einem relativ intimen Rahmen halten und nicht mit 100 Leuten in so einem Ding sitzen, das wird uns dann zu viel. Ihr verkostet das mit, was wir im Glas haben, also drei verschiedene Probeschlucke.
Genau, das wird kein ganzes Glas. Wie viele Leute haben wir gesagt?
40 machen wir, 40, 40 machen wir maximal. Also
ich habe den Wein jetzt besorgt, 4 Flaschen. Das heißt, das sind fast, also wenn es ein bisschen mehr als 5 cl sind, geht die Welt nicht unter. Nee. Ihr könnt dann also mit verkosten. Wir werden, das habe ich jetzt einfach entschieden, weil wir das einmal versucht haben und das fürchterlich anstrengend ist, wir werden eine Folge produzieren, die wir nicht senden, damit wir keine Sendetechnik brauchen, weil das Schneiden von Live-Folgen ich habe das gerade neulich gesehen, wir haben das bei unserer ersten Blindflugsause im Parkstern damals versucht und ich habe das nachher nie veröffentlicht, weil es einfach, ich habe nach 2 Tagen habe ich aufgegeben.
Und wenn wir es, wollen wir es vielleicht einfach live auf YouTube laufen lassen?
Ja, wir können es entweder, wir lassen es einfach live laufen, aber ich fände es eigentlich fast noch besser, wir lassen es nicht laufen und produzieren dafür eine Folge, die wir uns nie zu senden trauen würden. Also mal was erzählen, was zum Beispiel alles, was Sie schon immer über Champagner wissen wollten, aber bisher nie zu fragen warten, mit den gewagten Thesen, die wir vielleicht nicht unbedingt
nach außen projizieren wollen.
Zum Beispiel, dachte ich, war vielleicht auch schön. Ganz auch schön. Spaßig.
Ist natürlich ein extra Ticket. Das heißt, da wollen wir mit euch, ja, da wollen wir euer Geld.
Genau, dann würde ich gerne tatsächlich für meinen abgebrochenen Urlaub auch 2,30 Euro mit nach Hause nehmen.
Genau.
Insbesondere, wenn ich sehe, dass meine Tochter irgendwie hier in die Uber-Arena geht, wo 10.000 Leute 99 Euro für so ein True-Crime-Krams bezahlen. Und ich denke, wow, die machen echt Millionen oder sowas.
Krass, nur mit rumsitzen, ohne irgendwas.
Nee, die haben ganz toll, also die einen haben diese die beiden Mädels haben mit einer ganz tollen Live-Show, so ein bisschen wie 3 Fragezeichen mäßig. Die haben da schon viel in die Produktion investiert, aber am Ende ist es trotzdem, was geht da rein? Da gehen irgendwie 11.000 Leute rein und die haben tatsächlich 80 Euro pro Nase bezahlt oder so. Also das sind dann
krass.
900.000 Euro für die Tickets.
Also wir wollen auch Geld. Wir würden euch gerne 89 Euro abnehmen fürs Ticket.
Genau. Da sind aber 3 Gläser Wein drin. Wir wissen nicht, ob das Champagner ist. Müssen wir mal gucken. Das ist natürlich Teil des Ganzen. Wir verraten nichts, was es ist. Aber es wird logischerweise auch etwas sein, was
vielleicht ganz nett sein könnte.
Spannend
ist. Genau, nett und Spaß machen könnte. Ja? Also vielleicht auch Sachen, die man weiß es nicht, vielleicht ja nicht so häufig im Glas hat.
Das kann ich für mich definitiv sagen. Ich habe es extra gekauft und es ist echt nicht leicht zu kriegen.
Ja, ich weiß auch schon, dass es auf jeden Fall, also was ist, was man nicht auf dem Glas hat.
Das ist eine Mikroproduktion. Gibt es ein paar Flaschen von oder sowas. Das heißt, also, ich kann euch allerdings sagen, wenn es euch gefällt, werdet ihr Schwierigkeiten, um es nachzugreifen.
Echt gehabt. Also, Live-Podcast. Da freue ich mich übrigens schon sehr drauf. Ja. Das wird mit Sicherheit geil. Das ist natürlich das normale Ticket inkludiert. Klar, logisch. Ja. Also, aber nochmal, es gibt nicht, also nur damit wir keine Ungereimtheiten haben, es gibt, wenn ihr ankommt, dann nicht nochmal ein extra Glas Champagner zusätzlich. Ja? Genau. Also ihr kriegt ja schon was dann zu trinken und danach könnt ihr weiter trinken und viel Spaß haben und die günstigen und guten Champagner durchkosten und flaschenweise trinken und uns durchlöchern, was ihr noch trinken sollt und sowas. Dafür sind wir gerne da.
Exakt.
Aber 89 Euro Ticket live mit uns dreien zusammen mitverkosten und ansonsten normales Ticket 29. Anderes Ticket mit Dom Perignon 2015 für 59 am 19. und am 20. und das Blindflug live am 19.
Jawohl.
Ihr könnt bitte über die Seite champagner-im-gasometer.de gehen. Felix schreibt es vielleicht auch nochmal bei mir mit in den Text mit rein unten und könnt euch dazu zum Open Table durchbuchen. nicht durchbuchen, durchklicken und die Sachen buchen. Ich glaube, es wird sehr schön. Also mir hat das letzte Mal auch, das muss ich sagen, ich hatte mit Thomas zusammen, also Thomas ist ja eigentlich, Thomas ist eigentlich ehemaliger Sternekoch. Das hatten wir schon mal erzählt. Ehemaliger Sternekoch. Sternekoch im Hugos, oben mit der Conti damals, Hotel der Conti in Berlin. Und wir beide standen zusammen in der Bar und es hat wirklich, ich hatte extrem viel Spaß. Man muss aber auch wirklich sagen, also ihr Gäste oder die Gäste, die da waren, also die allermeisten, zu 99,9% waren unglaublich nett, unglaublich lieb. Hatten viel Spaß am Trinken und an der Location, weil es auch schön über den Dächern von Berlin und sowas. Also das hat echt Spaß gemacht. Das Arbeiten, ich finde ja Arbeiten, das war viel Arbeit. Mhm. Also wirklich viel.
Ich habe ein paar Insta-Videos gesehen, da war der wirklich schon die ganze Zeit am Möbeln.
Ja, es lief echt ordentlich. Es war wirklich schön. Und das kann jetzt gerne beim nächsten Mal noch ein bisschen, weil es echt auch viel Spaß macht. Also es macht wirklich verdammt viel Spaß. Und wir hoffen daraus vielleicht ein fortlaufendes Event machen zu können, immer mal wieder alle paar Monate.
Sehr schön.
Sehr schön, ich glaube auch. So, Champagner-Pop-Up, Nummer 2. Wein, Nummer 1.
Ein interessanter Wein, fand ich. Sehr interessant. Die erste Nase war holzig und die zweite Nase war kräutrig. So getrocknete Kräuter, so ein bisschen flintig, also so ein ganz klein bisschen angeschlagener Feuerstein, aber wirklich nur sehr, sehr dezent. Was man kaum hat, ist Frucht, am ehesten so ein bisschen Apfelbirne. Die Nase ist tatsächlich ja, so eine staubtrockene Nase. Also, Nasen können ja nicht süß sein. Doch, Nasen können unheimlich süß sein. Also, ja, aber
meine zum Beispiel. Ja. Achso, das meinst du nicht. Nein, das meinst du nicht. Ich verstehe.
Am Gaumen ist er leicht ölig, aber auch mit seiner sehr feinkörnigen, fast tanninartigen Gerbstoffstruktur. Er hat ein deutliches Bittertönchen, das aber nicht medizinal ist, sondern so ganz angenehm schmeicheltram ist. Das ist wirklich in Richtung Grapefruit, also so ein Grapefruit-Bitter. Und dadurch wirkt er relativ jung, obwohl er eigentlich auch eine ganze Menge Würze zu bieten hat, die eher in so eine gewisse Reife-Kategorie fällt. Auch am Gaumen haben wir nicht viel Frucht. Das ist aber nicht karg verschlossen, sondern das ist eher so, no, it's not a bug, it's a feature. Das ist eher so die Art. Ich mag das sehr, das ist aber sicherlich was, was ich zu einem Essen noch bevorzugen würde. Ich kann mir so einen schönen Fisch vorstellen, der ruhig auch mal mit Dill, was ja mal für eine Weinbegleitung gar nicht so einfach ist, das fällt mir jetzt gerade so ein. Ich glaube, da würde diese kräutrige Art extrem zu passen, obwohl man ja in der Küche, glaube ich, immer sagt, Dill verträgt keine anderen Kräuter, aber im Glas dürfen sie dann doch sein anscheinend irgendwie. Also das ist so ein Dillblüten gedämpft oder sowas, die das ein bisschen anhat und dazu dann auch gerne eine Buttersoße, weil diese Gerbstoffgeschichte das, glaube ich, sehr gut aufraut. Die Säure ist gar nicht so groß, das ist wirklich ein Wein, der eher über einen Gerbstoff kommt. Und als Paket deswegen wahnsinnig schön. Dann habe ich sehr schnell, nachdem ich das abgehakt habe, dass mir das gefällt, sehr schnell überlegt, was das sein könnte. Ja. Und das hat mich sehr verzweifeln lassen. Also ich fing damit an, dass diese leichte Cool Climate Anmutung so ein bisschen deutsch für mich ist, ich mir aber keine Rebsorte einfällt. Das ist nicht Weißburgunder, das ist kein Silvaner, das ist kein Riesling. Und ich glaube auch nicht, dass es Chardonnay ist. Dazu hat es zu wenig Frucht. Diese Kräutrigkeit würde dann in so eine Richtung, wenn ich bei, das ist ja Sascha, der mir gegenüber sitzt, also würde ich jetzt bestimmte Dinge, ich würde es nicht auf Grillo tippen. So, weil ich glaube, da ist keine einzige Flasche Grillo im Keller. Ja. Also sonst würde mir sowas durchaus auch einfallen. Dann bleibt ja dann immer diese Frage nach dem Viognier und manchmal Chenin. Dafür fehlt hier dieser, also das Ölige wäre schon, aber da wäre mehr Frucht in meinen Augen und dann diese Marsan Roussan und Co-Geschichten. Ich finde ihn im Alkohol sehr unauffällig. Ich finde ihn auch nicht Bombe, sondern eher laid back. Und das passt dann eher nicht zu den Herkünften, die diese Sorten meistens haben. Und dann, ja.
Ist es autochton?
Ist es irgendwas, was ich nicht kenne?
Oder wo
ich jetzt gerade nicht drauf komme.
Dann helfe ich. Ja. macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Also der Winzer. Gehört in der Zwischenzeit zu den ganz Großen seiner Zunft, schon ziemlich alt, verkauft immer alles, weil die Nachfrage quasi die Produktionsmenge deutlich übersteigt, hat nur autochtone Rebsorten, hat gerüchteweise den Jahrgang für seine Frau gemacht, also nach seiner Frau nicht benannt, aber so. Ne? Hm. Ist autochton, habe ich schon gesagt, ist 2016.
Ja.
Hat nur, man ist sich nicht ganz sicher, zwischen 1,7 und 2 Hektar insgesamt. Also mini, mini klein und kommt jetzt, vielleicht kommst du dann drauf, kommt aus Spanien. Und hatten wir tatsächlich noch nie im Podcast. Es gibt auch nur einen Wein, den er macht.
Oh.
Ja, doch, ich glaube, genau, einmal den Wein. Emilio Rojo.
Rojo.
Rojo. Rojo.
16 hat er den noch selbst gemacht?
Ja, 19 nicht mehr. Ab 19 ist es sozusagen in das Konglomerat übergegangen.
Haben wir noch nie drüber gesprochen? 10? Ja, wir haben, weißt du, wann wir darüber gesprochen haben?
Ich dachte mal, das müssen wir mal.
Ja, das ist sehr, sehr gut. Wir haben darüber mal gesprochen, weil ich den Zehner unbedingt mit dir trinken wollte und Nicole das in der Folge über Jehova-Weine war. Genau. Der Emilio Rojo war das Beispiel für den Jehova-Wein, auch weil er jetzt, genau, war ein Siemens-Ingenieur, der diese 1,6 Hektar gemacht hat, weil er so ein bisschen irgendwie ausspannen wollte. Eigentlich wollte er gar nicht. Er war deswegen Siemens-Ingenieur und war wohl ein hohes Tier, ganz gut verdient. Und dann hat er das irgendwann gemacht. Und es war das Besondere, dass er das immer gepflegt hat wie ein Garten, dass alle, die da waren, sahen, wir dachten, das ist Emilios Garten, das bei 1,6 Hektar noch geht. Ja, das sah nicht so richtig aus wie ein Weinberg. Und ja, tolle Weine, groß, grandiose Weine. Das Pass 10 war dieser Wein, der mich so völlig abgeholt hat. Das kostet dann ja mittlerweile auch, es hat dann richtig viel Geld gekostet, kostet es jetzt, glaube ich, wieder, und ist verkauft worden an so eine Weingutsgruppe, die eigentlich aus Ribera del Duero kommen.
Genau, ab 2019, wo man immer noch sagt, sie machen es quasi, also sie sagen, sie machen es eigentlich noch
quasi. Es ist Berater dabei, genau. Das heißt, der kommt einmal mehr und holt sich einen Check.
Ja.
Denn er hat es ja aus Altersgründen aufgegeben. Ja, toll. Großartige Weine. Ihr habt davon viel zu viel im Keller. Man kann dafür einen Mord begehen. Das ist unglaublich schwer zu kriegen.
Dachte, müssen wir mal wirklich unbedingt mal, weil du hattest ja auch gesagt, du wolltest zu Marianne. Und dann dachte ich, das ist jetzt ein schöner als ja. Einstieg ins Neue.
Das ist super. Das ist ganz toll. Ja. Nee, kann man auch wirklich nicht erraten. Keine Chance.
Ist, 4 autochthone Rebsorten, also genau. Von Truch, Wasser, weiß ich, wie sie alle heißen.
Ja. Ja.
Ich muss nachgucken, aber das kann ich nicht mal ordentlich aussprechen, ja. wie sie sozusagen heißen.
Haben wir gesagt, dass das in Galicien ist?
Ja, das ist
Trexadura.
Trexadura, Loureiro. Loureiro, ja. Albarino, klar, okay. Ja. Lado.
Ja.
Und Torontes.
Torontes. Ja. Das ist alles, und das ist in Ribera Sacra oder so, ich weiß gar nicht. Oder Ribeiro, oder. Das ist nicht Rias Baixas.
Ribera, ja.
Ribera.
Ja.
Großartig, vielen Dank.
Sehr gerne, schön.
So, wir trinken Pinotage 2021 vom Weingut Ashbourne. Das gehört von mir Hamilton Russell.
Das Glas ist ein bisschen voll, es macht Sinn, ich muss heute Abend noch arbeiten.
Ja, gut.
Cheers. Cheers. Oh. Hm.
Auch noch relativ kühl, aber... Kurz 2 Feedback-Geschichten. Hm. Letztes Mal vergessen. Diese Henkers-Mahlzeit-Geschichte vom Anfang, in die letzte Folge,
ja,
die vor der Sommerpause, gut, wo wir den Leuten fragten, die Leute fragten, ob sie nicht auch ihre Posten wollen. Einerseits haben wir sehr viel, sehr freundliches Feedback zu der Folge bekommen,
ja,
sich getraut, die Henkers-Mahlzeit zu machen, haben aber nur sehr wenige.
Das stimmt.
Das waren, glaube ich, 10 oder sowas. Ich habe ja gesagt, am Ende schicke ich ein Weinpaket raus, mache ich in 2 Wochen. Nochmal ein neuer Aufruf, vielleicht habt ihr nochmal Lust. Ich weiß gar nicht, warum die Leute sich nicht getraut haben. Also ich fand die bisherigen Vorschläge total schön. Es gab genau beides. Also das meistgewünschte Hauptgericht sind Omas Rouladen. Das habe ich schon 2 oder 3 Mal. Okay. Also genau das, denke ich auch. So eine Mischung aus Omas Rouladen und Austern von Fischer XY, den ich mal getroffen habe. Also so ganz normal. Auch ganz normale Weine oder eben auch nicht normale Weine. Alles dabei ist. Wir haben da nie irgendwie gesagt, dass wir das bewerten würden. Sondern wir freuen uns, wenn es nochmal jemand mag. Haut rein, Leute. Wie gesagt, in 2 Wochen oder sowas fange ich dann mal an. Dann gab es freundliches Feedback zur ersten Folge nach der Sommerpause, das aber in mehreren Fällen verbunden war mit dem Hinweis, dass die Folge zwar sehr gut war, aber auch ein gewisses melancholisches Gefühl hinterlässt, weil wir ja sehr über Krise geredet haben. Das geht mir genauso. Ich bin auch ziemlich viel melancholisch.
Oh, das verstehe ich. Ich habe auch wieder. Also da könnte man ja das, aber ich dachte, wenn man es nicht. Also,
ja,
das
ist. Wir müssen heute, vor allem reden wir heute über eine Insolvenz. Ich will versuchen, das immer positiv nochmal zum Abschluss zu bringen oder die positiven noch zu finden. Ansonsten denke ich, wir sind halt in dieser mit dieser Branche so verwurzelt und verwundeln, dass wir auch über solche Dinge sprechen. Wie gesagt, ich versuche es auch mal ein bisschen positiv zu drehen und wir versuchen einfach mit super spektakulären Weinen dann für gute Stimmung zu sorgen.
Ja.
Heute geht es um die Insolvenz von Ebrosia. Die ist schon eine Weile her. Das hat nicht mehr geklappt zum letzten Mal. Mittlerweile muss man sagen, zum Glück, weil zwischendurch viel passiert ist. Sonst hätten wir das noch vor der Sommerpause gemacht. Und ich möchte kurz vorweg schicken, es geht natürlich auch um Schicksale bei sowas. Das ist mir nie egal. Ich habe selber mal bei einem Unternehmen gearbeitet, das nicht in die Insolvenz ging, aber das liquidiert wurde, weil es Teil eines internationalen Konzerns war. Und der Konzern hatte entschieden, dieses Geschäftsfeld räumen wir in Europa. Wir haben halt zugemacht. Das war total angenehm in dem Sinne, dass du es 9 Monate vorher wusstest, du hast eine Abfindung bekommen, als wäre saniert worden und so weiter. Das war alles super. Das
passiert natürlich bei einer Insolvenz relativ weg.
Ja, und vor allem, weißt du, so 3 Monate, nachdem das dann durch war, merkst du so, ja, du hast ja aber auch für irgendwas gekämpft. Also du warst in einem Wettbewerbsumfeld, die ganzen Wettbewerber sind noch da und du bist halt weg. Irgendwie so ein bisschen
verloren.
Ja. Und dann kam das so, dass du dann irgendwann anfängst und du hast 10 Jahre deines Lebens bei einem Unternehmen verbracht, das es nicht mehr gibt. Wenn ich jetzt meiner Tochter beispielsweise erzähle, was ich da gemacht habe, die kennt das Unternehmen natürlich nicht, die kennt auch das Produkt nicht und so weiter und so weiter. Also wenn ich jüngeren Leuten begegne, die sagen, ja, weiß ich nicht, nie gehört. Also das ist wie so ein Loch im Lebenslauf in dem Sinne. Das fühlt sich auch komisch an. Deswegen weiß ich, dass solche Insolvenzen selbst für Mitarbeiter, die vielleicht woanders hinwechseln und einen super tollen Job finden, sich immer
komisch anfühlen. Sag nochmal ganz kurz, für die, die es nicht wissen, was ist es für eine Firma?
Also der Weinhändler Ebrosia, ich lese es mal kurz vor, hatte dann im Mai Insolvenz angemeldet. Meldung hier aus der Weinwirtschaft. Die Webseite von Ebrosia ist noch online in Betrieb und soll dies auch laut diversen Medienberichten, darunter regionale Presse, aber auch überregionale Portale wie T-Online, vorerst bleiben. Die Kunden sollen sich darauf verlassen können, weiter zuverlässig beliefert zu werden, wird Ebrosia-Gründer Rüdiger Kleinke von der Leipziger Volkszeitung zitiert. Kleinke soll zudem einen Neustart anstreben. Ob dies am Standort Delitzsch, das ist bei Leipzig, sein werde, obliege aber dem Insolvenzverwalter. Rüdiger Kleinke hatte Ebrosia 1997 im Nebenerwerb gegründet, seit 2000 dann als Online-Shop im Haupterwerb betrieben. Im Laufe der Jahre wurde daraus einer der größten und wichtigsten Wein-Online-Händler in Deutschland. Laut Leipziger Volkszeitung soll die Kreisstadt Delitzsch enorm vom Aufstieg der Firma profitiert haben.
Krass.
Ein endgültiges Aus am Standort mit seinen rund 30 Mitarbeitern wäre also doppelt bitter. Für die finanziellen Probleme macht Kleinke Medienberichten zufolge die generelle Konsumzurückhaltung der Kunden sowie den Trend zum Discounter sowie steigende Kosten und Preisdruck verantwortlich. Bisherige Sanierungsversuche seien an gestiegenen Zinsen gescheitert. Für Nachfragen von Weinwirtschaft war Kleinke leider bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.
Klingt auch in Teilen schwierig, finde ich.
Ja, also an den gestiegenen Zinsen, also wenn 2% mehr Zinsen deine Sanierung verhindern, dann ist irgendwie...
Dann passt auch der Gewinn und Umsatz und sowas alles
aber nicht. Aber gleichzeitig hast du zwischenzeitlich so gewinnt, also kurz für diejenigen unter uns, die jetzt nicht so wirtschaftsthemaffin sind, weil sie, also das ist nicht negativ, weil sie Lehrer oder Altenpfleger sind, die Gewerbesteuer ist eine Ertragssteuer, die zahlst du auf Gewinne. Mit anderen Worten, wenn der da irgendwie den Etat des Ortes finanziert, dann hat er richtig Gewinne gemacht. Richtig Gewinne gemacht.
Delitzsch ist ein kleines Ding, da ist die Bundeswehr, da habe ich meine Bundeswehrausbildung zum Feldwebel quasi, war da.
Ah, ja.
Aber dann musst du trotzdem auch nicht verdient haben.
Da musst du gut verdient haben. Und die Story war also so ein bisschen schräg. Also es gibt immer diesen schönen Spruch, es ist ja müßig zu spekulieren. Manchmal musst du spekulieren. Es bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Weil wir sind jetzt kein Gläubiger in der Insolvenz und so weiter. Dann hast du keinen Rechtsanspruch auf eine Auskunft. Und vor allem, es ist in Deutschland auch nicht verboten zu lügen. Wenn uns also jemand Auskunft gibt, können wir immer noch spekulieren, ob es wahr ist, was uns erzählt hat. Also kommst du spekulieren gar nicht rum. Nee. Also was ist Ebrosia? Wer ist Ebrosia? Ein großer Händler? Mir fällt bei dieser Geschichte immer ein, die Geschichte eines Freundes von mir, der bei Havesco gearbeitet hat, im Content-Bereich und der da gegangen ist und geschimpft hat und gesagt hat, bei Havesco gibt es keine Liebe zum Produkt. Wenn in Deutschland Prohibition wäre und da würde jetzt einer kommen und würde morgens um 10 irgendwie zustellen, ihr dürft keinen Wein mehr kaufen, dann hätten die nachmittags um 4 den Betrieb auf den Verkauf von Herrenzucken umgestellt. Nahtlos.
Das ist halt ein sehr großes...
Ja. Ich persönlich finde sowas faszinierend, das hat aber mit meiner persönlichen Situation zu tun, weil ich lange Zeit selber Marketing gemacht habe und in solchen Unternehmen auch Marketing gemacht habe. Ebrosia ist genau wie Havesco und wie Vicampo und noch ein, zwei andere, ein Unternehmen, das viele von euch kennen, weil sie bei T-Online und Co. werben, immer so mit 8 Flaschen plus 4 Gläser von Spiegelau, jetzt zum unschlagbaren Preis und so weiter und so weiter. Und das ist für mich schon so ein erstes Beispiel, so ein gutes Beispiel. Warum gibt es eigentlich immer dieses Paket mit 8 Flaschen und 4 Gläsern? Da würde man denken, ja, es ist Folgendes. Diese Pakete sind häufig so bepreist, dass du damit kein Geld verdienst. Deswegen hat man, weil man möchte gerne die Kundendaten. Also du bezahlst halt das zum Teil mit Geld und zum Teil mit deinen Daten. Früher hat man in solchen Anzeigen dann geschrieben, nur ein Paket pro Kunde oder nur gültig für Neukunden. Das ist in mehrerer Hinsicht problematisch. Erstens, weil die Leute schlauer geworden sind und viele wissen, okay, ich zahle also auch mit meinen Daten. Klar. Zweitens, weil es direkt den Eindruck erweckt, das ist hier zwar ein super günstiges Angebot, so günstig ist der Shop aber gar nicht, das gibt es nur unter bestimmten Umständen, unter normalen Umständen sind wir nicht so billig.
Ja, stimmt.
Beides sind Sachen, die du nicht machen möchtest.
Eigentlich nicht, das stimmt aber, ja.
Obendrein, im Zeitalter der Wegwerf-E-Mail-Adressen, also ich habe vorne einen Nachbarn, der ist auch immer so ganz schlau, der kommt dann eher und sagt, hey, gibt es ein super Angebot, kann ich das mal auf deinen Namen bestellen? Ich kreiere eine neue E-Mail-Adresse, du wirst dann nie belästigt, steht nur halt irgendwann bei dir vor der Tür, ich hole es auch ab, das Paket. Ja? Da kannst du das ganze Mietshaus durch, der kann das 14 Mal bestellen, egal wie oft, da schreibst du nur für Neukunden. Deswegen ist es sowieso so mittelmäßig. Also hat sich irgendjemand mal gedacht, weißt du was, wir packen 4 Spiegellaugläser rein. Niemand braucht mehr als 4 Gläser. Vielleicht 8. Das heißt, niemand wird dieses Paket mehr als einmal kaufen, vielleicht 2-mal. Allerdings, wenn du es denn mal kaufst, stellst du fest, dass das tatsächlich Spiegellaugläser sind. Es sind aber sehr einfache. Die nimmst du eher in der Küche. Davon brauchst du wirklich nur 4. Deswegen kauft es hier nur einmal und du sparst es dir. Ja? Und sowas finde ich faszinierend. Ich kann mich über sowas freuen. Ja, das ist gutes Marketing. Ich kann mich über sowas sehr, sehr freuen. Diese Unternehmen sind extrem ausgerichtet auf das Thema Customer Journey. Und das musstest du dir wirklich so vorstellen, wenn die dir diese Anzeige ausspielen mit den 8 plus 4, dann ist da natürlich ein Pixel drin, mit dem du getrackt wirst und du wirst entsprechend, dieses Pixel wird angereichert mit der Information, wo du akquiriert wurdest. Und dann gehst du durch diese Webseite, bestellst durch den Bestellprozess und auf der Checkout-Seite ist Pixel von deren SAP-System normalerweise drin, also von deren internen System. Und über dieses Pixel wird quasi dann bei SAP die Kundendaten dann generiert und es wird direkt alles reingespielt, was sie über dich wissen. Der kam von T-Online, der Online hatte diese Parameter mitgegeben. Und dann haben die schon mal ganz viele Daten und dann fangen die eben an, mit diesen Daten, weil sie eben so viele Kunden werben, auch dann ihren Sales Funnel zu gestalten. Also sie schicken dir dann nach genau 17 Tagen eine E-Mail oder eine WhatsApp oder was nicht, über die verschiedenen Kanäle mit einem Follow-up-Angebot und das ist eben Rosé oder Weißwein oder was. Und je länger und intensiver die das machen, desto mehr können die dann den Zusammenhang herstellen, so nach dem Motto, T-Online-Kunden kriegst du besser mit einem Rosé-Paket und Spiegel-Online-Kunden eher mit einem Weißwein-Paket. Und in 20 Jahren haben die natürlich wirklich Millionen von Leuten da durchgeschleust und haben entsprechend wirklich komplexe Modelle. Und gleichzeitig hat sich in den letzten 15 Jahren beim sogenannten Programmatic Advertising über diese Demand-Side-Plattforms, dass du kaufst nicht mehr einfach, du gehst nicht zu Spiegel an und sagst, ich hätte gern 50.000 Anzeigenplätze im Sport, sondern diese Sachen werden online verauktioniert und du bietest im Prinzip in diesen Plattformen auf bestimmte Parameter. Mhm. Und du bietest eben auf Parameter, die in deinem System sagen, das hat eine hohe Affinität zu Wein oder was ich. Damit kriegen wir die Conversion auch hin. Du kaufst den Klick und versuchst es so zu optimieren, dass die Klicks möglichst oft auch dann den Kauf bedingen. Und das gibst du quasi in Realtime ein und die Plattform vergleicht das mit anderen Leuten, Kosmetikherstellern, sonst was. Jeder hat so. Und es wird quasi in dem Moment, wo du als Konsument die Seite aufrufst, wirst du zur Auktion freigegeben und das wird in der Mikrosekunde wird das entschieden und dann kommt unten die Anzeige für dich, die gerade quasi versteigert wurde. Und da kannst du natürlich auch sehr viel Geld verdienen, hast aber vor allem auch einen unglaublichen Überblick über alles, was du so machst. Das geht ja bis hin zu, wie viel muss ich wann bestellen und so. Du kaufst jemanden, Stichwort Customer Journey und Stichwort aber auch vor allem Customer Lifetime Value. Du kaufst jemanden und weißt, dieser Kunde ist wahrscheinlich doppelt so viel wert wie der Kunde, weil ich habe ihn über den Parameter auf der Webseite gekriegt und er hat das als erstes gekauft.
Klingt ja erstmal so, als ob man damit auch gar nicht pleite gehen könnte. So klingt es.
Das ist richtig. Also man kann damit pleite gehen.
Ja,
aber wie man damit pleite gehen kann, darüber können wir gleich mal ein bisschen spekulieren. Es ist ein rein technischer Verkaufsprozess und es ist tatsächlich auch so, Liebe zum Produkt brauchst du dann nicht. Du kaufst den Wein ein, weil er in dieses Modell passt. Du brauchst einen Rosé mit 4 Gramm Restzucker, den du an der Stelle in der Customer Journey sozusagen dieser Zielgruppe anbietest. Die andere Seite sind Leute, die ein Produkt geil finden, kaufen und sagen, und jetzt suche ich Kunden dafür. Und ja, die meisten Weinhändler funktionieren tatsächlich so. Und es gibt...
Meistens kleiner.
Na, es gibt auch einige große und gute, die sind schlau, die machen erstmal was, womit man Geld verdient. Ja, ich habe jetzt gerade eine Ankündigung gemacht für die dritte Ausgabe der Völd, der Osteuropa-Weinmesse hier in Berlin an der Spree. Da einer der Mitinitiatoren ist Martin Kössler. Der hat mit kalifornischen Blockbuster-Importen etc. hat er sein Geld gemacht. Der könnte auch einfach mit den Enkeln spielen. Ja, ja. Stattdessen haut er sich jetzt die Wochenenden um die Ohren, um irgendwelche tschechischen und ungarischen Weine, die niemand aussprechen kann, einer kleinen Crowd nahezubringen, die alle seine Enkel sein könnten, schlägt sich da die Nächte um die Ohren und kommt hierher und so. Damit verdient er kein Geld. Also vielleicht verdient er damit 2,30 Euro, aber das ist genau. Nichts im Vergleich zu dem, was die Weinhalle sonst so zu drehen bereit ist. Die mit Sicherheit auch ganz gut datengestützt arbeiten, aber nicht 8+4 Angebote
machen. Nee, hatten sie nie.
Ja. Also es ist ein rein technischer Verkaufsprozess und das Interessante ist, dass das Ziel dieses Prozesses eben auch gar nicht ist, die Menschen vom Wein zu überzeugen, sondern es geht darum, Wohlfühlen im Deal. Bei diesem Prozess geht es immer darum, irgendwelche Prozente und 8+4 und hast du nicht gesehen. Und du verkaufst auch an Leute, die keine Ahnung haben, wie Weinhandel funktioniert. Also bei diesem Weinhändler zum Beispiel ist es so, du kriegst immer 20% Rabatt ab 6 Flaschen und 25% ab 12 Flaschen. So wird Wein nicht gehandelt. Nee. Keiner kauft Wein mit so hohen Rabatten ein, dass er dir 25% Rabatt
konfrontieren kann. Wenn es so klassisch gibt, da freut sich jeder stationäre Weinhändler, wer so viel hat.
40 ist mittlerweile. Wenn ihr alte Folgen hört, dann hört ihr oft, dass 30% der Handelsrabatt ist. Das war ja lange. Wir sind jetzt bei 40. Aber du kannst natürlich, wenn du 40 kriegst, nicht 25 bei 12 Flaschen. Um Himmels Willen, du kaufst eine Palette, dann kriegst du deine 40 und jetzt sollst du ab 12 schon mal 25 abgeben. Wovon willst du leben? Das kannst du also nur mit Leuten machen, die keine Ahnung vom Weinhandel haben, weil die anderen wissen das, aber diese Kunden haben keine Ahnung, weil das stellst du ja sicher, indem du sie mit einem 8+4 Angebot bei T-Online wirbst. Die wirbst du ja nicht mit einer Google-Ad auf Chateau Rieusec bei Google. Oder irgendwas anderes Nischiges. Das heißt, du hast schon mal den ersten Teil, haben die schon mal klar, die holen sich ihre Zielgruppe, dann führen sie für die so ein kleines Zirkusnummerchen auf mit 20% und 25% und jetzt ist nur noch ein Problem, das Produkt ist ja so kompliziert. Und deswegen, wenn man auf diese Webseite von Ebrosia beispielsweise geht, da ist das alles vertrau dem Rüdiger. Ja, der Rüdiger, der ist Sommelier. Sommelier ist ja kein geschützter Begriff. Ich glaube nicht, dass der jemals beim Gast gearbeitet hat. Der hat dann nebenbei einen kleinen Weinhandel aufgebaut und dann hat er das sehr erfolgreich. Also um Himmels Willen, darum geht es nicht. Ne? Aber alle sind per Du. Es gibt tausende von Bewertungen. Und vor allem, du kommst auch, wenn du da reinkommst, hast du den Eindruck, also der Rüdiger ist Sommelier. Die Leute haben sich um ihn geschart, schon ganz lange. Vielen Dank für ihre Treue. Stammkundenrabatt hier, Stammkundenrabatt da. Den darfst du auch mitnehmen. Aber es wirkt immer so, als wärst du gerade dazugekommen. Zu einem Trupp, der hier schon halt so scheiße, dass ich das jetzt erst merke. Seit 15 Jahren machen die hier die geile. Die so, der Rüdiger, der hat richtig Ahnung. Der kauft dann das geile Zeug ein und macht dann richtig gute Preise. Für seine Leute und dann diese 2000 guten Bewertungen und alle per Du und so weiter. Das ist übrigens ziemlich gut geklaut oder weiterentwickelt von dem, was Alexander Margaritov damals bei Havesco gemacht hat. Ja, bei Havesco war das alles ein bisschen gediegener, das war ein sehr artische Wein- und Sektkontor, das war halt Kontor und der Herr Margaritov hatte immer was Schickes an bei den Fotos und dann stand er da halt mit Baron Erik de Rothschild und mit was weiß ich wen und so und das war so. Ne? Und der kennt die Welt, der weltläufige Hanseat, der schafft die großen legendären Weine ran und dann macht er auch noch gute Deals.
Schön verkauft.
Das hat sich wunderbar verkauft.
Aber war auch eine andere Zeit.
Danke, das ist das Stichwort, denn wir sind hier eigentlich an dem Punkt, wo du sagst, bloß keine eigene Meinung, das macht der Rüdiger alles für dich. Und das bedeutet aber auch bloß keine Disruption. Und das ist der Grund, warum Shops wie Ebrosia keinen Naturwein verkaufen. Weil bei Naturwein, da musst du ja eine eigene Meinung haben. Der wird ja immer verkauft mit, ja, das ist natürlich völlig anders als so und man kann Wein auch ganz anders machen. Das sollen die gar nicht wissen, dass man Wein auch ganz anders machen kann. Man kann Wein so machen, dass er Rüdiger schmeckt und dann kannst du das kaufen. Mit dem Rabatt.
Weil sonst funktioniert es immer nicht.
Und jetzt kommen da diese komischen Heinis mit ihrem Naturwein und sagen, ja, das kann man mögen oder auch nicht. Und vielleicht
schickst du dann noch zurück.
Zurückschicken, um Gottes Willen. Ja, genau. Und dann, ja, das ist sehr, sehr schwierig und deswegen haben diese Kreise auch von vornherein sehr gegen diese Bewegung geschossen. Das war gar nicht so, dass die so unbedingt ihre Deutungshoheit in dem Sinne behalten wollten, lieben Hörer, die wollten ihr Geschäftsmodell retten.
Klar, was ja sehr nachvollziehbar ist.
Auch sehr nachvollziehbar. Ja, ein kleiner Sidestep, hier stehen noch zwei Flaschen Wein für dich mit deinem Namen drauf. Wir haben einen Hörer, der uns Naturweine geschickt hat, weil er sagte, vielleicht kann er uns ein bisschen damit versöhnen. Eigentlich, ihr wisst ja, man muss uns nicht versöhnen, wir müssen jetzt keine Haare spalten. Und weil ich ihm gesagt habe, dass wir kaum Zeit haben, nach so einer Blindflugfolge trinken wir gerne noch ein Glas Champagner, aber dann noch Weine verkosten. Hat er sie zweimal geschickt, einmal für mich, einmal für dich. Du hast einen hier aufgemacht, als du die Katzen eingeütet hast. Du hast ausgerechnet den aufgemacht, der richtig stinkt und richtig brutal ist. Genau. Ein Glas davon getrunken. Ich habe ihn im Kühlschrank gefunden, da stand er schon 2 Wochen. War übrigens dadurch auch tatsächlich recht angenehm zu trinken. Hatte sich so ein bisschen den Muff aus den Klamotten geschickt. Da sind noch 2, nimm sie mal mit. Ja, aber
okay. Und dann 12 Wochen
ich gut. Kann da nur sagen, wenn ihr sowas macht, weil wir viele Winzer haben, die uns hören, oder auch dieser Winzer, dessen Namen ich jetzt logischerweise nicht nenne, die Weine, ich habe alle 3 probiert, ich fand sie gut, aber du musst immer aufpassen, wenn du in deinen elterlichen Betrieb gehst und du fängst an mit sowas, musst du dir immer sehr genau überlegen, ob dein Betrieb das aushält, weil ihr kennt alle diesen Spruch, hör auf dein Herz, es sei denn, der Winzer sagt, nimm den Riesling, dann hör auf den Winzer. Ja, und wenn dein Papa so einer ist und wenn die Leute so kommen, wenn das sozusagen so der Rüdiger des Abhofverkaufs ist, ja, und die Leute sagen, ja, der Winzer hat gesagt, hier ist der, und der hat gesagt, der ist zwar jetzt, aber in einem Jahr wird er richtig gut, dann nehmen wir jetzt mal Flaschen mit und nein, wir machen die auch nicht vor einem Jahr auf, weil der Winzer hat gesagt, ja. Und wenn jetzt der Winzer kommt und sagt, ja, man kann Wein ja auch ganz anders machen und mein Sohn, der macht ja hier und so, da kann es echt sein, dass Leute, ohne euch zu warnen,
abspringen
voll. Und sagen, da kann man ja jetzt nicht mehr alles trinken. Das ist ja jetzt, da muss man ja jetzt einen eigenen Geschmack haben. Genau.
Ja, wenn, ganz nachvollziehbar. Weil ehrlicherweise, die meisten Menschen sind einfach, das jetzt so, klingt das total überflächlich, aber sind schlicht gepolt. Ich meine, der Großteil der Menschen möchte, dass man ihnen sagt, was geht und was nicht geht.
Ja.
Und das ist auch gar nicht schlimm, so per se.
Erst recht, wenn es um so ein kompliziertes Thema wie Wein geht.
Voll. Deswegen finde ich es bei manchen jungen Winzern auch immer so schade, dass die dann komplett alles anders machen wollen als der Vater, der dieses ganze Ding aufgebaut hat und sie dahin gebracht hat, dass sie überhaupt was machen können.
Ja.
So machen sie es doch, sollen sie es doch nebenbei machen. Aber dann erstmal.
Genau. Verabschiede dich von den Dornfelder-Kunden und sag ihnen, dass du den leider rausreißt oder den Müller, aber mach den Riesling noch eine Weile. Klassisch. Ja, genau.
Und wenn auch die Schmeller schon Geld bringt, dann
Und wenn du dann deine eigenen machst, dann müsstest du die vielleicht nicht auf die gleiche Preisliste. Vielleicht machst du 2 Versionen. Eine für die Stammkunde, eine für die neuen. Aber das will hier niemand bevormunden. Ich weiß nur, dass es immer wieder Winzer gibt, die sich über solche Tipps freuen. Jetzt kam eine Wendung.
Bei Ambrosia.
Genau, bei Ambrosia kam eine Wendung. Der Gründer des Wein-Online-Handels Ambrosia, wieder eine Meldung aus der Weinwirtschaft, Ambrosia GmbH und Co. KG, Rüdiger Kleinke, der für das Unternehmen erst Anfang Mai einen Insolvenzantrag gestellt hatte, will sich wohl künftig auf seinen neuen Online-Handel Logo Vino konzentrieren. Innerhalb einer persönlichen Mitteilung auf der noch verfügbaren Webseite von Ambrosia kündigte Kleinke den neuen Shop als sein Herzensprojekt an. Er sei sehr glücklich darüber, dass dort etwas Neues und Schönes entsteht. Bei Logo Vino konzentriere ich mich ganz auf Weine von hoher Qualität, die mit handwerklichem Können und viel Liebe zum Detail von meinen Lieblingswinzern hergestellt werden. Auf der Website von Logo Vino findet sich derzeit ein etwas reduziertes, aber dennoch in puncto Hersteller und Herkunftsländer dem Ambrosia Webshop ähnelndes Sortiment. Dieses reicht derzeit vom klassischen Grauburgunder vom rheinhessischen Weingut Ernst Bretz für 11,99 in Klammern 8,99 bei 12 Flaschen. Über roten Domaine La Chapelle Saint-Jean Reserve aus dem Languedoc für 14,89 Euro, 11,17 Euro bei 12 Flaschen, bis zum Schloss Reinhardshausen Riesling von den großen Lagen zu 29,99 Euro, 22,49 Euro bei 12 Flaschen. Betrieben wird Logo Vino laut Impressum über die 2019 gegründete Ellerbusch GmbH. 5 Jahren gegründet. Ob Logo Vino Ambrosia künftig in Art und Umfang des Sortiments ersetzen soll und wann der neue Online-Shop genau ins Leben gerufen wurde, ist bisher unklar. Für Nachfragen von Weinwirtschaft war Kleinke leider bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.
Darf ich fragen, gehen dann eigentlich die ganzen Kundendaten mit in den neuen Shop? Ich weiß nicht. Ist das
jetzt ändert sich vieles, genau. Also er hat dann tatsächlich, das habe ich auch gesehen, so ein Curtain über Ambrosia gemacht, den die Leute so ein bisschen umgeleitet. Das hat aber nur 3 Tage gedauert, dann war der weg. Ich nehme mal an, dass der Insolvenzverwalter dann gesagt hat, stopp, dafür hätte ich jetzt gern Geld. Du nimmst gerade Traffic, das geht zulasten der Masse, das musst du bitte bezahlen. Und dann ging ein großer Vorhang nach dem Motto, wir müssen gerade Inventur machen wegen der Dings, deswegen können wir gerade keine Bestellung aufnehmen. Aber so ein Link zu seinem Shop blieb immer noch in dem Blog, wo dann irgendwie über diese Gründung berichtet wurde. Das fand ich schon mal interessant, aber da will ich jetzt nicht spekulieren, was jetzt wie wo genau. Vielleicht hat er ja dafür bezahlt, keine Ahnung. Aber das bedeutete jetzt erstmal, dass statt wir wollen weitermachen von Herrn Kleinke, von Rüdiger, war jetzt auf einmal wir fangen neu an auf der grünen Wiese. aber natürlich mit dem ganzen Herrschaftswissen von Ambrosia. Das war ja inklusive einiger Lieferantenbeziehungen. Die Übertragung dieses ganzen Herrschaftswissens etc. ist nicht anfechtbar. Das hat nämlich wahrscheinlich 15 Monate vorher stattgefunden, als ihm beide Unternehmen gehörten, nicht in der Insolvenz waren. Wenn er das will, wenn er Inhaber und Geschäftsführer ist, kann er selbstverständlich Kundendaten, also Kundendaten ist immer so eine Sache mit dem Datenschutz, aber er kann natürlich Software und alles Mögliche.
Ja, auch die Daten kann er ja rüber, also das per se ist immer noch, also es geht wahrscheinlich.
Da geht wahrscheinlich auch die Daten, auf jeden Fall geht eine ganze Menge Sachen. Interessant ist aber jetzt auch, der Insolvenzverwalter, der jetzt die Assets der Ambrosia GmbH und Co. KG liquidieren und verwerten soll, hat jetzt natürlich etwas schlechte Karten, die Webseite und so weiter zu verkaufen, wenn der künftige Käufer weiß, das ganze Team ist schon am Start mit einem anderen Laden, hat alles mit.
Ja,
der Wert
sinkt gegen null.
Und dieser Move,
der Wert sinkt auf einen Abverkauf. Der Weine, die da sind, das war's.
Ja, die Weine, die da sind, da können wir gleich mal drüber reden, aber der Wert der Webseite ist, also du hast natürlich immer so einen SEO-Wert, aber SEO wird immer unwichtiger, je mehr die Leute beispielsweise ChatGPT fragen, statt Google-Suchen zu betreiben, also je mehr sie in Apps sind, Siri bitten und so weiter, also SEO selbst, ist jetzt nicht unbedingt...
Google antwortet in der Zwischenzeit immer sinnvoller mit einem KI-Ansatz oben, du suchst ja gar nicht mehr. Ja. Also das ist durch, ja.
Also dieser Move von den Ambrosia-Leuten hat sich offensichtlich ausgezahlt, denn am 2.7. gab es dann die Nachricht, auf die leider keine Presse reagiert hat, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung. Am 2.7. wurde mangels Masse die Verfahrenseröffnung abgewiesen. Das kannst du aber nur über die Webseite insolvenzbekanntmachung.de herausfinden, da musst du halt dann irgendwie ja einmal in der Woche nachgucken. Genau das habe ich im Urlaub gemacht und auf einmal 2.7. zack, mangels Masse abgewiesen. Ich habe keine Ahnung von Insolvenzrecht. Ich habe zwar mal als GmbH-Geschäftsführer, als ich das erste Mal gemacht habe, mir dieses Buch gekauft, der GmbH-Geschäftsführer hat das durchgelesen. Da geht es ein bisschen darum, wie man vermeidet, dass man aus Versehen eine Insolvenz herbeiführt, dass man sich strafbar macht, indem man sie verschleppt. Aber da das Unternehmen, das ich geführt habe, mit Insolvenz wirklich nichts am Hut hatte, habe ich das weg. Aber ich habe Tante Gabi angerufen. Von Gabi habt ihr alle schon mal gehört. Die trinkt gerne Vino Nobile di Montepulciano. Haben wir schon mal an irgendeiner Stelle drüber gesprochen. Tante Gabi hat nämlich ihre Ausbildung zur Reno beim Insolvenzverwalter gemacht und dann ihr ganzes Leben, fast 50 Jahre da gearbeitet, davon über 30 Jahre als Bürovorsteherin. Die kennt sich aus. Das habe ich ihr dann also alles so geschildert und sie hat mir erstmal erklärt, also wenn mangels Masse die Verfahrenseröffnung abgewiesen wird, heißt das nicht, dass der Insolvenzverwalter einmal die Tür aufgemacht hat, reingeguckt hat, hier ist nichts mehr zu machen, wieder zugemacht hat, sondern der Insolvenzverwalter hat schon angefangen, Vermögenswerte zu liquidieren, aber was dabei rausgekommen ist, das Geld, was da ist, reicht nicht aus, um die Gebühren des Insolvenzverwalters und des Gerichts zu bezahlen.
Ah, und dann schon mal gar nicht die
Gläubiger. Deswegen kriegen die Gläubiger gar nichts. Also das ist, da muss man nicht spekulieren, wenn mangels Masse die Verfahrenseröffnung abgewiesen wird, dann kriegt kein einziger Gläubiger einen müden Cent. Sämtliche Gläubiger der Ambrosia sind auf ihren Darlehen sitzen geblieben. Da hat keiner irgendwas bekommen. Und dann sagte sie, als ich hier die weiteren Schritte so schilderte, dass sie, also man kann natürlich nicht wissen, ob jetzt, was jetzt wie genau passiert ist. Es ist in Deutschland durchaus legal, dass Unternehmer aus der Insolvenzmasse des insolventen Unternehmens Assets rauskaufen und weitermachen. Und natürlich ist es eine GmbH und Co. KG. Wenn Herr Kleinkind 20 Jahre lang gutes Geld verdient hat und er hat sich fast 3 Mehrfamilienhäuser gekauft und hat irgendwie gutes, schönes Vermögen, kann er natürlich mit diesem Vermögen, haftet er nicht in der Firma und kann damit machen, was er will, unter anderem auch die Ambrosia-Webseite kaufen.
Klar.
Das ist alles völlig legal, aber sagen wir mal so, also legal ist es sicherlich, aber es gibt keine ununterbrochene Kette von Schritten aus dem Handbuch des ehrbaren Kaufmanns, die von der Ausgangssituation zur Endsituation führt. Ja?
Ja.
So muss man das einfach mal sagen. Insbesondere erst zu sagen, hey, wir machen hier weiter, dann zu sagen, ach, das bringt alles nichts, wir machen jetzt doch was Neues, dann alles rauszukaufen und jetzt, zipp, zack, sind sie wieder da und Ambrosia macht ganz normal weiter. Das ist natürlich eine Inszenierung. Und Logo Vino gibt es zwar noch, aber da ist es auch ein bisschen stiller geworden.
Nein, weil ja aber auch, da fällt mir auch die ganze Zeit immer noch, das Konzept funktioniert doch gar nicht mehr. Also nicht mehr so richtig, oder? Dieser Online-Händler.
Ich glaube, wenn wir uns das angucken, den Aktienkurs von Havesco, die Pleite von Ambrosia, das ist der positive Twist. Es trifft jetzt gerade die, bei denen das Geschäftsmodell vor die Liebe zum Produkt geht. Das ist besser als andersrum.
Ja.
Ich habe aber trotzdem gestaunt, dass du die Webseite und auch erhebliche Warenbestände rauskaufen kannst und da kommt so wenig rum, dass du nicht mal das Verfahren eröffnest. Das heißt, so, die Weine müssen sie für ein Apfel und ein Ei gekauft haben.
Weil die werden ja dann, das musst du alles runterrechnen, das ist ja, dann hat die auch nicht mehr den gleichen Buchwert und sowas.
Ja.
Das ist nur noch Insolvenzmasse.
Und dann habe ich mir das Sortiment nämlich angeguckt und auch der von der alten Webseite noch über die Wayback-Maschine und so weiter. Und dann muss ich mal sagen, pfeif mal auf das Mitgefühl mit den Mitarbeitern. Schade, dass der Laden nicht komplett untergegangen ist. Ja, aber jetzt muss ich dir mal, jetzt also Contenance hin oder her. Die verkaufen dann zum Beispiel sowas wie Château Naudot aus Entre-deux-Mers für 16,49 Euro und dann Standard 20-25% damals. Wenn du also 12 Flaschen kaufst, kriegst du den für 12 Euro.
Ja.
Günstigster Preis im Netz. Ab einer Flasche 6,90 Euro bei Scheurich, irgendeinem Feldwald- und Wiesenhändler, der auch einen Online-Shop hat. Weil das ist ein Produkt von Schröder und Schieler. Das ist ein Négociant aus Bordeaux. Das ist eine Marke von denen. Das ist nicht wirklich ein Château. Und das wird halt an den verkauft, der jetzt mal was Größeres kauft. Das hier ist Jahrgang 22, Entre-deux-Mers. Schon laut, ich glaube schon laut Hersteller ist das letzte Jahr, in dem man das trinken sollte. Trinken 2 bis 3 Jahre nach dem Weg. Das ist einfach, ja, das haben sie jetzt also nochmal befreit von allen Schulden sozusagen nochmal neu gekauft für aus der alten Masse. Und jetzt kostet der Wein jetzt auch bei Ebrosia im Deal jetzt 8,25 Euro, nicht mehr 11,90 Euro, wie noch vor der Insolvenz, sondern jetzt 8,25 Euro im 6er-Paket.
Oh.
Ja? Naja, sie werden das für unter 1 Euro wahrscheinlich aus der Insolvenzmasse gekauft haben.
So insgesamt, also schon neu wird das einen Preis haben von 3 Euro noch was.
Das wird für 2 Euro vom Hof gehen, ja. Aber Négociant, dann wird es aus Bordeaux wird's wahrscheinlich für 2,30 Euro oder so was weggehen.
Ja, genau.
Und es gibt auch keinen, der das in Deutschland jetzt regelmäßig kauft. Also auch bei dem anderen Händler gibt es, glaube ich, sogar noch einen 22er Jahrgang. Das kann also durchaus passieren, dass das 23 oder 23, 24 dann zu Rewe gegangen ist.
Ja.
Da steht es dann eigentlich für 4,50.
Ja.
Und deswegen online nicht auftaucht, wenn man es weiter sucht. Warum bin ich jetzt eigentlich so sauer? Ganz einfach. Also in dem alten Preis, ja, 12 Euro für eine Flasche Weißwein. 12 Euro für eine Flasche Weißwein. Liebe Leute, weil ich hier den Keller umziehe, hatte ich nicht die Zeit, um bei Professor Lohse mal nachzugucken. Da findet man die Zahl bestimmt in den ProWein Business Reports, wie viel Prozent der Deutschen bereit sind, mehr als 10 Euro für eine Flasche Weißwein auszugeben. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich sind es 5. Vielleicht sind es auch nur 3%. Das ist die Ultra-Premium-Zielgruppe. Mehr als 10 Euro für eine Flasche Weißwein und dann kaufst du für 12 Euro und 22er Anfang des Jahres, war das ja auch schon als 22er ziemlich alt. Und ich habe so viele Hörer und vor allem auch Webweinschüler, die dann also Geschichten erzählt haben. Eine Geschichte haben mir, glaube ich, 2 oder 3 Leute erzählt, wie sie mit dem Bründelmeier Veltliner aus dem Weinpaket für Fortgeschrittene dann irgendwie ihre studentische WG mal überzeugt haben. Es musste zeitlang bei Aldi einen relativ guten Veltliner gegeben haben für einen schmalen Taler, gegen den man so schlecht anargumentieren konnte. Ja? Und dann hatten sie mit dem Bründelmeier endlich mal was, der das wirklich weggeblasen hat. Und wo man sagen konnte, guck mal, das geht auch und der kostet 12,90 Euro oder sowas.
Ja.
Jetzt kommst du also mit deinem Entre-deux-Mers dahin und sagst den Leuten, es schmeckt ja immer erstmal besser, wenn man viel bezahlt hat. Schmecken ist...
Klar, hat was mit.
Ja, ja. Ist Psychologie. Und jetzt googelt einer das und sagt, ach hier, du meinst den hier für 6,90 Euro oder noch schlimmer. Ach, den habe ich doch neulich bei Rewe, stehen sie für 4,50 Euro. Was ist das hier zu hier, 12,90 Euro?
Ja, ja, das ist schwierig.
Da hast du dann so ein Talent. 2% der Deutsch, 3%, 5%, der 12 Euro ausgeben mag und dann fällt er so auf die Schnauze. Der verkriecht sich, der leckt die Wunden und dann sucht er sich ein neues Hobby. Ja, der kommt doch jeden Tag wieder und seine Kumpels sagen, na, gibt es wieder einen schönen Entre-deux-Mers? Hier ist meine erste Weinkladde, Sascha. Ja, hier ist meine erste Weinkladde, du siehst, sie war völlig ungeeignet mit diesem harten Cover, deswegen sind auch nur die ersten 8 Weine oder so, 8 Seiten beschrieben.
Ja.
Da bin ich also damals, das ist 2005 gewesen, zur Hamburger Weinrunde gegangen und habe meinen ersten Wein mitgebracht bei so einer kleinen Best-Bottle oder so Mittel-Bottle-Party und so weiter. Und ich hatte gekauft vom Wilhelmshof einen Spätburgunder, den hatte ich per E-Mail annonciert bekommen, der Wilhelmshof liegt gegenüber von Rebholz. Mhm. Ich war auf dem Hoffest bei Rebholz mit meinem Vater 2003, sind wir rausgegangen. Gegenüber war noch so ein Hoffest, sind wir mal rein, Wilhelmshof, war interessant. Sehr, sehr schöne Sekte. Ganz gute, sehr gute Weißburgunder, der Rest war so okay. Damals, heute sind die, glaube ich, noch ein bisschen besser. Und dann kriegte ich, nachdem ich da was gekauft habe, von denen immer E-Mails und dann unser Spätburgunder, bester Spätburgunder bei der größten Weinauszeichnung der Welt. Naja, der Best of Show bei Mundus Vini. Und füllen wir nur in Halbflaschen, damit jeder was abbekommt. Gutes Marketing.
Ja, voll. Total.
12 Euro für die Halbflasche war 2005 nicht wenig Geld. Ja, 2002er Spätburgunder im Barrique versteift. Ja, so richtig klassisch, falls noch ziemliche Kau-Geschichte irgendwie so. Ja, ziemliches okay. Brett. Ich gehe damit also dann irgendwie zu meinen Kumpels hier, aus den frisch gewonnenen Kumpels im Internet kennengelernt von dieser Hamburger Weinrunde. Ja, und komme da also mit meinem weltbesten Spätburgunder. Was haben die anderen so mitgebracht? Lass mal kurz gucken. Also hier haben wir einmal Ried Lamm Von Bründelmeier 99 hatte einer dabei. Gour de Morton war auch dabei, 2001er. Also wir hatten alle ein bisschen frischere Sachen dabei. Dann hier Chassagne Monrachier Premier Cru Le Mongeau auf 85, der war tot, der hatte Premox, aber ziemlich gut. Und Wein des Abends war Château de la Maltreuil Chassagne Monrachier Gros de Richot 2001.
Du warst also nicht unter den Top 1,
2, 3? Ja, und ich kam mit meiner Mundus Vini Medaille. Und dann haben die mich in den Arm genommen und haben mich ganz lieb aufgeklärt. Deswegen gibt es diesen Podcast. Wenn ihr euch bei jemandem bedanken wollt, dass es diesen Podcast gibt, dann ist das Ole. Weil ich hätte ja gesagt, oh, bei den nächsten Proben hätte ich immer gesagt, oh, hast du wieder was Schönes vom Wilhelmshof dabei? Oh, das hat mindestens eine Goldmedaille. Ich hätte mich ja alle gemacht. Liebe Leute, heute würde ich sowas übrigens nie mehr machen. Ich bin da total geläutert.
Ja.
Also jeder trinkt, was er will. Und ich habe noch nie jemanden verspottet, weil er mir irgendwas eingeschenkt hat, seitdem ich die Webweinschule gegründet habe. Sagen wir so, noch nie eben nicht, aber seit 15 Jahren nicht. Ja. Aber die hätten mich fertig machen können, sie haben es nicht gemacht. Andere werden fertig gemacht. Und ich denke immer so, da sind so potenzielle Weinpodcaster, die dann platt gemacht werden. Und deswegen sehen wir es mal positiv. Imbrosia ist ein Beispiel, Harvesco ein anderes. Es trifft im Moment die nicht unbedingt so förderlich sind. Also Harvesco möchte ich nicht mit Imbrosia gleichsetzen. Die ziehen die Leute nicht so über den Tisch. Aber sie sind auch eine ziemliche Apotheke. Und
sie sind halt riesig. Ja, sie sind halt auch noch riesig. Und dann haben sie diese alte Struktur. Und
sie machen auch die 8+4 und sie machen auch die Data-Driven-Geschichte total.
Haben alle tatsächlich auch wirklich hinten raus durch ihre Struktur da wirklich auch wirklich gute Winzer dabei und sowas. Ja. Ja. Also bei denen hört ihr auch Tester und sowas alles. Also die können anders. Ja. Und ich glaube, die sind einfach wahnsinnig reich. So grundsätzlich, ja?
Also ja, weil sie schütteln immer Dividende aus. Also so groß sind die Dings, glaube ich, nicht.
Aber sagen wir mal so, das ist kein Vergleich. Aber ich glaube, bei den anderen Sachen ist es auch wirklich, ich glaube, das Modell dieser Shops ist, da hast du wahrscheinlich völlig recht, durch das bessere Internet, ja?
Und
die bessere Ausspielung von Sachen, die du magst oder die du, nach denen du guckst oder sowas, kommst du einfach in eine deutlich bessere Vergleichbarkeit. Selbst die Leute, die gar keine Ahnung haben, werden auf einmal doch durch irgendwas umgeleitet auf irgendwas und sehen auf einmal ihren eigenen Wein für, was weiß ich, 4,50 anstatt 12. Ja?
Ja, wobei das bei denen anscheinend, die scheinen das ja so weitermachen. Ich wollte es ein bisschen kürzer machen, dieser neue Shop, wenn du den anguckst, ja, bei dem haben sie die Jahrgänge rausgenommen. Da siehst du die Jahrgänge nur unten bei den gesetzlichen Pflichtangaben.
Ah.
Ja, weil diese 22er Entre Deux Mers ist halt schon ein bisschen schwer zu verkaufen. Was meinst du, wie schwer ist es jetzt, ein 23er Grauburgunder oder so zu verkaufen? Die hatten halt am Anfang, also die ganzen Rosés, die da zu Zeiten, also als die Insolvenz gerade anfing, noch hatten, die waren auch 2 Jahre, also sie haben es offensichtlich nicht vorausgesehen. Obwohl ihre Daten ihnen hätten sagen müssen, wir haben hier jetzt, wie Wein, es geht runter, haben sie offensichtlich zu lange noch daran festgehalten. Deswegen hatten sie dann diese riesigen Mengen. Und von denen haben sie sich dann in der Insolvenz getrennt. Die haben sie nicht mit übernommen.
Ja.
Haben sich also wirklich von allen befreit. Und es wirkt natürlich so, als hätten die einfach durchaus schon vor einer Weile Planungen unternommen, um ihr Business schuldenfrei zu kriegen, ohne die Schulden bezahlen zu müssen.
Ich glaube auch, ein anderer Punkt ist, das merkst du immer, das merke ich immer, wenn ich jetzt bei mir, also wenn du jetzt in die neuen Edekas und Rewes und sowas gehst, ja, die sind halt einfach auch da, einfach von ihrer Präsentation und von den Weinen immer noch wahnsinnig günstige Weine und die verdienen da immer noch wahnsinnig viel Geld, das ist immer noch ein Rewe und sowas, ja, also ein LEH und so. Aber insgesamt sind sie von ihrer Präsentation und allem drum so viel besser geworden, dass die Leute einfach schnell mal lieber eine Flasche Wein abends vom Einkaufen mit nach Hause nehmen oder zwei, als sich ein 12er-Paket irgendwo hinzubestellen, bei dem sie gar nicht wissen, also ich glaube, dass das tatsächlich eine Rolle spielt. Früher war so ein komischer Lebensmittel-Einzelhandel, ja, das war so irgendwie räudig aus. Ja?
Ja,
musstest du bei Aldi irgendwie aus der Kiste ziehen, einen komischen Wein für was weiß immer. Ja?
Ja.
Und in der Zwischenzeit sieht das nach einem kleinen Weinladen aus. Also jetzt mal bei mir am Kudamm, wenn ich da in den Rewe gehe und das Kudamm, Rewe-Kudamm, da sieht das sehr anständig aus.
Ja, die haben auch die Weinfreunde dann gekauft und haben also jetzt den Weinkeller, die haben ja eigene Weinkompetenz aufgebaut. Das haben ja einige jetzt gemacht, also das haben die schon begriffen.
Ja,
genau. Und natürlich ist auch die Qualität, ich sagte es eben mit dem Aldi-Weltliner, die Qualität vieler einfacher Weine ist halt natürlich auch gut. Und was er eben in seiner Pressemitteilung dann nicht gesagt hat, ist, dieser Entre Deux Mers ist genau der gleiche Wein, der auch bei Aldi steht, nur mit einem anderen Etikett. Also vielleicht ist es das ist ja letzten Endes der Wein, der dafür sorgt, dass wir beide keinen Entre Deux Mers trinken.
Ja, machen
wir
uns
das vor. Das ist ein grüngrasiger Sauvignon Blanc, durch eine Produktionsstraße geprügelt und fertig aus. Dankeschön. Und dann soll in 3 Jahren getrunken werden. Es gibt im ganzen Entre Deux Mers keine 50 Weine, die anders sind. Wir haben alle schon mal einen getrunken oder sowas, der irgendwie besser ist, aber Im Großen und Ganzen ist das natürlich schon genau das, was keiner von uns haben will. Und das wird dann da eben jetzt verjubelt und dann gehst du zu Aldi und dann kaufst du das für ein Drittel des Preises und schmeckt genauso gut. Und dann bist du natürlich verdorben, ja.
Aber man kann mal andere Sachen dazu, zwischendurch, über die Einfachheit der Leute, von oben herab so ein bisschen. Wir waren letzten Sonntag sind wir noch kurz mit Anja, also meine Tochter und ich, waren noch kurz mit Anja spazieren, weil sie fragt hat, ob wir noch mal rausgehen wollen. Jetzt war ich mit Adam im Kino, haben Schule der magischen Tiere 4 gesehen. Und dann sind wir noch mal gelaufen. Anja fragt, sind wir noch mal zum Kaff am Neuensee gelaufen. Ein bisschen bewegen. Das war ganz schön. Und nur mal, damit man auch versteht, dass die Leute tatsächlich auf so ein Zeug immer noch stehen. Früher gab es da anscheinend mal einen Weinkühlschrank, meinte Anja, wo man auch mal gute Sachen trinken konnte. Gab es jetzt nicht mehr. Gab jetzt also einen Weißwein und einen Roséwein. Wahrscheinlich noch einen Rotwein, aber das weiß man nur so. Dann haben wir bestellt, weil wir einfach einen Liter Weißwein bestellt. Stellte der uns einen Rosé hin und der sagt, naja, ist jetzt aber nicht weiß, der Rosé, wa? Und dann hat er den Liter genommen und einfach
weggeschüttet.
Also da weißt du, und
da weißt du, wie viel Wareneinsatz
ist. Also das, und ich meine, da weißt du, da, die Leute, ich meine, wir haben den auch getrunken. Ja. Gut. Weil wir einfach Bock hatten, dann kaltes Glas, aber war wie eine Schorle quasi. Ja. Also, aber der Grundsatz findet die Weine völlig okay. Ja. Und deswegen fallen sie auf diese Sachen, glaube ich, auch mal rein. Ich glaube, dass das immer noch so ist, dass die werden jetzt ein bisschen besser abgeholt, aber niemand will sich mehr sowas schicken lassen und niemand will sich mehr verarschen lassen.
Ja? Naja, aber Sascha, ich kann ja deswegen auch gut über diese Trottel lästern, weil ich ja selber der Größte bin. Also es gibt ja alle 7 Weinhöllen, ich saß in jeder schon mal drin. Also jetzt mit meiner Mundus Vini Medaille, aber wir sehen hier diesen Keller und ich räume jetzt gerade einen Keller aus und dann fallen mir Weine in die Hände und dann sage ich, wo kommt der denn jetzt her? Und dann guck ich nach und dann sage ich, ach, den habe ich ja noch in den Warenkorb gelegt, damit das Porto kostenlos ist. Ja, der war vor 2 Jahren Trinkgraf. Dann tun wir ihn jetzt mal in die Kiste mit den Schmorgerichtsweinen. 17 Euro bezahlt, das teure Schmorgericht. Aber ich habe mich echt wohlgefühlt im Deal. Yeah. Ich habe mich wohlgefühlt im Deal und habe den da reingetan, Porto gespart. 11 Euro Porto, 17 Euro kann ich jetzt in Schmorgericht. Wow, das hat sich ja gelohnt. Also ich bin der größte Idiot von allen.
Ja,
deswegen erlaube ich mir auch über die Idioten zu lästern. Ne? Und das passiert auf so vielen Ebenen. Ja, aber natürlich, wenn du es so übertreibst, dann geht es nicht gut. Wir haben noch einen kleinen Aspekt, aber dann müssen wir erstmal kurz den Wein. Nee,
dann brauche ich erst einen Schluck.
Ja.
Also ja, aber dann brauche ich jetzt einen kleinen Schluck nach.
Ja.
Die erste Nase ist total kirschig, also so, die springt an die Kirsche so an und dann kommt bei der zweiten Nase, mit Schütteln kommt der Alkohol dazu. Dann ist es so ein bisschen wie, nicht Rumtopf, das ist falsch, aber dann mischt sich diese Kirsche so ein bisschen mit dem Alkohol.
Ja.
Dann wird es kräftig, ja, kräftig frisch. Hat ein schönes Tannin, eine schönes Tanningerüst. Also wirklich, ja, sehr fein. Kräftig nach hinten raus. Bleibt pelzig auf der Zunge. Ich wäre jetzt auch vom Trinken her irgendwo in Italien, ehrlicherweise. So, vom Gefühl her.
Ja.
Das ist so ein bisschen nicht sehr alt.
Blutjung, sehr jung.
Hätte ich gesagt 21 oder sowas, hätte ich jetzt gesagt, wahrscheinlich noch
jünger. Ja, 22.
Rot hatten wir jetzt ja, genau. Ja, also es ist irgendwas, also es ist echt schön und es ist nicht ganz, es ist ein bisschen schwierig, es ist nicht ganz einfach,
ja.
Könnte aber auch nicht schwer, also könnte auch, muss auch nicht ganz schwer sein, weil es hat so einen schönen Trinkfluss, ja, so einen schönen angenehmen Trinkfluss.
Genau, es ist, glaube ich, nicht so schwer, ich habe jetzt gar nicht geguckt auf den Alkohol, aber wir sind, ich glaube, unter 14 oder vielleicht haben wir 14, aber nicht 15 oder so, also...
Aber ich bin ein bisschen irgendwie, gefühlt ein bisschen in Italien. Also ja. es macht mich italienisch.
Ja, verstehe ich. Es hat dann so eine, bei aller Kraft hat es auch eine gewisse Eleganz. Es hat eine Eleganz, weil auch gerade im Moment so nach hinten raus das Tannin noch so ein bisschen unfertig ist. Das heißt also, wenn man sich vorstellt, dass das jetzt noch so ein bisschen sich einebnet, dann wird das natürlich noch mal eleganter, weil es hat eine schöne Frische auch in der Säure und die Kirsche ist halt sehr knackig und trotzdem kommt dann noch so eine dunkelwürzige, das ist schon fast Pfeifentabak, finde ich.
Das meine ich mit dieser Einbindung von Alkohol und Kirsche.
Ja. Ich löse das mal auf.
Bitte?
Der Winzer hat zu mir gesagt, wenn ich nicht anwesend bin und man nicht aus meiner Anwesenheit darauf schließen kann, dass es jetzt von mir ist, dann hat noch niemand in der Blindprobe überhaupt auch nur den Kontinent richtig bestimmt, geschweige denn Land, Region oder Rebsorte. Und Sascha,
also insofern, ist deutsch.
Insofern kannst du sehr stolz auf dich sein, du setzt da also eine Tradition fort.
Es ist deutsch.
Nee, du bist ja noch nicht mal auf dem richtigen Kontinent.
Achso, ich bin noch nicht mal auf dem richtigen Kontinent. So weit weg.
Ah ja. Wir sind in Südafrika. Ah. Allerdings sind wir auch im sehr kühlen Teil von Südafrika. Wir sind im Himmel- und Erde-Valley und Ashbourne Pinotage 2021. Pinotage. Sorry, nicht 2021. Natürlich ein bisschen älter durch den anderen Zyklus. Wir ernten ja dann im März, sozusagen halb Jahr älter. 13,5 Alkohol.
Oh, ja, das merkt man. Also, genau.
Der Wein ist eigentlich auch zu spät gekommen. Ich wollte ihn eigentlich in der Folge über Mauritius machen, denn er ist von Anthony Hamilton Russell. Das ist eines der drei Weingüter der Familie Hamilton Russell. Das Weingut Hamilton Russell selbst macht ausschließlich Pinot und Chardonnay.
Genau.
Und dann haben sie dieses gegründet für den Pinotage, wirklich mit dem Ziel, einen Pinotage zu machen, der ohne die europäischen Stile zu kopieren, sich trotzdem daran orientiert und der autochthonen Rebsorte so ein neues Gewand zu geben. Das finde ich ist ausgesprochen gut gelungen. Ja. Das ist auch ein Ertrag von 7 Hektoliter. Das sind 1000 Flaschen pro Hektar.
Ja.
Weniger geht nicht mehr. Ja, weniger wäre dann Homöopathie.
Genau, also, ist dann wirklich wenig.
Ja. Und der kostet auch 60 Euro entsprechend. Das ist, glaube ich, dann auch der teuerste in Südafrika. Aber es ist auch wirklich der beste, glaube ich. Es ist ein wahnsinnig guter Pinotage. Pinotage ist für mich immer so ein schwieriges Ding, weil...
Sag mal was zu Pinotage.
Genau, also es ist eine Mischung aus, eine Kreuzung aus Sanceau und Pinot und eine Rebsorte, die autochthon quasi ist, obwohl sie nicht autochthon entstanden ist. Sie ist eine Züchtung da unten, aber es gibt sie nur in Südafrika und sie wird häufig, finde ich, auch ein bisschen banal. Aber es ist nicht so wie bei Gamay, wo man sagt, sie wird eigentlich, wenn sie normal schmeckt, schmeckt sie lätschert. Sie dreht mal schnell in dieses Dornfelderige ab, finde ich, aber es ist nicht bei den Guten sowieso nicht und es ist auch nicht immer Programm. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass dieser Wein nicht wie ein typischer Pinotage schmeckt. Er hat schon so ein bisschen die Aromatik. Okay. Er ist nur eleganter.
Ja,
er ist auch etwas kühler. Das ist ja auch eine etwas kühlere Ecke. Und der Anthony Hamilton Russell ist ein wahnsinnig netter Mensch. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht auf Mauritius, weil seine Freundin deutsch ist und die hat einfach mehr Bock, mit den Deutschen zusammen zu hängen. Deswegen hat er statt mit den ganzen Winzern eigentlich immer mit uns rumgehangen. Wir haben auch an dem freien Abend gemeinsam zu Abend gegessen und so. Und das ist ein spannender Mensch, der ist eben kein Bure, sondern ein Engländer, deswegen Hamilton Russell. Und das ist schon so ein, einerseits so ein Farmer, andererseits hat er immer so ein schönes blaues Sakko an, ein Einstecktuch. Aber du hast so den Eindruck, wenn jetzt beim Essen einer reinkommt und sagt, Sir, da liegt ein Kalb quer, dann geht er in den Stall, dann faltet er seinen Sakko schön, hängt es dann über so einen Nagel, dann krempelt er sich die Ärmel hoch und dann dreht er das Kalb, dann wäscht er sich die Hände, alles wieder runter, ja, Sakko, und dann kommt er wieder zurück und ist weiter. So eine Mischung aus Gentleman, aus echt englischem Gentleman und zupackendem südafrikanischen Farmer. Es gibt auch immer diese südafrikanischen Steakmesser, wir haben auch so eins geschenkt bekommen beim Steakessen, die werden extra weggeklappt, weil die so scharf sind, dann hat er das sich angeguckt und hat dann seins aus der Tasche geholt, das natürlich deutlich größer war. So
echt geil. Das war der Hut und der Hut und der Hut.
Aber eben dann das Sakko mit dem Einstecktuch. Und der sagte etwas, also er ist durchaus sehr gediehen als Typ, aber er ist absoluter Qualitätsfanatiker. Und dann sagte er zu mir, und deswegen passt das heute doch so gut, ich verkaufe in Deutschland weniger Wein als in Dänemark.
Krass.
Und dann habe ich mir angeguckt, er wird von Havesco importiert. Und das ist nämlich das andere Problem mit diesen Seiten. Also Havesco macht jetzt nicht diese cheesy Deals wie Eborosia, aber Havesco ist auch so ein One-Trick-Pony. Es geht eigentlich immer, du sollst dich im Deal wohlfühlen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, das wiederholen wir heute nicht, dass sie aber gar nicht immer den besten Preis machen können, weil sie als Importeur auch andere Händler beliefern.
Ja.
Deswegen machst du den besten Deal meistens mit so Sonderabfüllungen. Da hast du mir mal eine eingeschenkt von Van Volkshem, die dir ein Hörer geschickt hatte. Das war gar nicht so dolle irgendwie so. Also da fühlst du dich im Deal wohl. Das Produkt ist leider auch gar nicht so toll. Und wenn sie das alles nicht können, dann gibt es eine Platte, die sie auflegen. Legende. Das ist die Legende. Ja, und dann wird eben früher dann noch Margaritoff, der ist ja schon erstens schon tot und schon seit 2005 dann auch aus dem Unternehmen raus, wie er dann da steht mit Baron. Und weil wir unsere besten Beziehungen spielen lassen, konnten wir ein paar seltene Kisten für sie organisieren. Schlagen Sie zu, bevor es zu spät ist, weil dieser weltweit nachgefragte Wein, ich kann die Platte echt eigentlich viel zu gut. Ihr wisst, jeder Idiot hat da mal mitgemacht. Meine ersten Weine habe ich, den ersten Katalog habe ich so intensiv studiert, den ich von denen gehabt habe. Das war kurz bevor ich bei Wilhelmshof, aber lassen wir das. Also auf jeden Fall, auch hier Ashbourne, das ist dann preisgekrönt und so weiter und so weiter. Das Interessante an Hamilton Russell ist doch Folgendes. Es gibt in Deutschland ein paar erfolgreiche südafrikanische Weine. Der erste südafrikanische Wein, den wir hier hatten, hast du mir eingeschenkt, Ibn Sadi.
Ja.
Swartland Revolution, importiert von Hendrik Thoma.
Ja.
Revolution, ja. Disruptiv. Der zweite Wein, den wir hatten einen zwischendurch, den kann ich jetzt gerade nicht mehr zusammenkriegen, war Elgenthal, Paul Kluver, ah. Pinot.
Ja.
Super cool Climate, Revolution, alles anders. Der dritte Wein war Flo, mir eingeschenkt, Adi Badenhorst. Hm. Der zweite von der Swartland Revolution, der dritte sind die Malinos, die haben wir nicht gehabt. Und wie sind die hierher gekommen? Thoma macht gutes Marketing, müssen wir nicht drüber sprechen. Bei Paul Kluver war es so, dass mich der Importeur anrief und sagte, hey, eigentlich wollte Paul kommen, aber Covid, können wir dir ein paar Sachen schicken, er macht eine Videokonferenz, also aktiv irgendwie die Sachen so ein bisschen verkauft. Ja. Bei Adi Badenhorst ist es so, der kommt über Rademeister und Ulrichs in den Fachhandel, der war zweimal in Berlin bei Anja, die verstehen sich Bombe, das passt eigentlich gar nicht in Anjas Sortiment und Anja verkauft das mit einer Leidenschaft.
Ja,
das
stimmt.
Und so verkaufst du das und dann haben die eine Veranstaltung gemacht, 15 Jahre Swartland Revolution. Und das Highlight war so eine Raritätenverkostung. Und dann haben sie sich jemanden gesucht und gewünscht, die Swartland Revolutionaries, als Moderator.
Ja.
Anthony Hamilton Russell, den Vater aller Revolutionen. Weil diese ganze Walker Bay und so, das war die erste große Revolution. Er wollte anders sein.
Ja.
Wenn du hörst, Legende Südafrika, dann denke ich an den König der Stahltanks. Stellenbosch und hast du nicht gesehen? Das ist genau das Gegenteil. Und alle anderen werden spezifisch vermarktet auf genau dem Ding. Und er wird halt als Legende vermarktet und verkauft weniger Wein als in Dänemark.
Ja, falsche
also
Plattform.
Sehen wir es positiv. Wenn man die Stories richtig gut verpackt, dann kann man auch in der gegenwärtigen Generation noch richtig geilen Wein verkaufen. Ist also sozusagen nicht aller Tage Abend. Oder lass es mich so formulieren, liebe Leute, nehmt jetzt mal die letzten 10 Rechnungen von Weinkäufen, die ihr hattet, und dann guckt ihr da drauf und schaut, ob ihr euch wohlgefühlt habt mit dem Produkt oder nur im Deal. Feedback zur letzten Folge. Einer, der sagt, ey, als ich gehört habe, dass Andreas Durst dieses Jahr nur den bringt, ich wollte da immer kaufen. Ja, aber da kannst du keinen Deal machen.
Nee.
Das Maximal, was du da kriegst, ist Porto frei. Aber wer will schon 12 Flaschen Portugieser? Also kaufst du 3 Flaschen Portugieser und zahlst 6,90 Porto. So what? Also ihr nehmt diese 10 Rechnung. Und wenn ihr euch mehr als 2-mal wohlgefühlt habt im Deal, Brüder und Schwestern, es ist nie zu spät, umzukehren auf den rechten Weg. Amen.
Amen.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.